Es ist schon geraume Zeit her, da war ich zusammen mit einem Team unterwegs in einem islamischen Land. Und einmal war ich unterwegs in einer Stadt und wir gingen in einen Stadtpark, kamen dort in Kontakt mit einer jungen einheimischen Frau, kamen mit ihr ins Gespräch und irgendwann im Verlauf des Gesprächs hat sie uns zu sich nach Hause eingeladen. Und dann sind wir dort hingegangen, saßen im Wohnzimmer und wir haben dort geplaudert miteinander und sie haben uns dann so, bei uns würde man sagen, einen Apéro offeriert. Und irgendwann hatten wir den Eindruck, ich glaube, jetzt ist es Zeit zu gehen, wir wollen ja den Menschen dort nicht auf die Nerven gehen. Aber just in dem Moment bat uns die Frau ins Esszimmer und dort war ein komplettes Abendessen. In der Zeit, wo wir dort im Wohnzimmer miteinander uns unterhalten haben, haben andere Frauen in der Küche spontan ein Abendessen zubereitet. Und ich sehe noch heute das Gesicht dieser jungen Frau vor mir, ihr Lachen und ihr Gastgeberstolz, und das meine ich nicht negativ, ihre Freude, uns jetzt so als Überraschung ein feines Essen offerieren zu können. Das war ein eindrückliches Beispiel für mediterrane Gastgeberschaft. Das heißt, für Gäste gibt man alles, sogar für Fremde. Und zum Thema Gastfreundschaft lese ich euch eine Geschichte, die viele von euch gut kennen, aus Lukas 10. Während Jesus und seine Jünger unterwegs waren, kamen sie in ein bestimmtes Dorf. Da lud ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus ein. Sie hatte auch noch eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich nieder zu Füßen von Jesus, dem Herrn, um seine Botschaft aufnehmen zu können. Martha war ganz damit beschäftigt, sie alle zu bewirten. So stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, ist es dir eigentlich egal, dass meine Schwester mich hier allein arbeiten lässt? Sag ihr doch, dass sie mich unterstützen soll. Da gab Jesus, der Herr, ihr die Antwort: Martha, Martha. Es stimmt, du hast viel Sorge und Mühe und kümmerst dich um viele Dinge, aber wirklich nötig ist doch nur eine einzige Sache. Maria hat sich für etwas wirklich Gutes entschieden und das soll ihr nicht wieder fortgenommen werden. Eine Geschichte aus dem mediterranen Umfeld, aus einem Umfeld, wo Gastfreundschaft sehr wichtig war. Und zwar nicht nur unter Freunden und Bekannten, wenn wir uns das versuchen vorzustellen. Ab und zu war man damals auch auf Reisen und damals gab es noch nicht Hotels und Airbnb. Es gab auch nicht so viele Restaurants. Und wenn man als Reisender irgendwo in eine Stadt, in ein Dorf kam, dann hat man nicht gefragt, wo kann man da gut essen. Sondern man hat sich in die Mitte des Dorfes gestellt und dann wie gewartet. Und es gehörte zum guten Ton, dass Leute aus dem Dorf, wenn sie merkten, dort steht ein Fremder, dass man hingegangen ist und sie gefragt, wer bist du, brauchst du eine Übernachtungsmöglichkeit, du kannst zu uns kommen. Gastfreundschaft war etwas sehr Wichtiges und wir lesen hier davon, Jesus war zu Gast bei Maria und Martha. Und in dieser Kultur war klar, was jetzt zu tun ist. Und aus der Formulierung her schließe ich, dass Martha die etwas initiativere war, die etwas unternehmerische. Sie hat wahrscheinlich Jesus eingeladen und hat gesagt, hey schön Jesus, dass du mit deinen Jüngern und noch ein paar anderen, dass ihr da seid. Und jetzt hoppt der Base. Jetzt muss ich was auftischen. Man konnte nicht zum Mikro gehen, halbfertig oder Fertigprodukte kaufen, sondern man musste eigentlich alles von Grund auf selber machen. Das heißt auf Deutsch viel Arbeit. Drei Dinge sind sehr auffallend in dieser Geschichte. In diesem kulturellen Umfeld, wo Gastfreundschaft wichtig war, da schafft es die Maria, sich komplett auszuklinken. Die tut so, als wären keine Gäste da. Die lässt alle Arbeit sein. Sie hat nicht zu Martha gesagt, pass auf, ich möchte hier ein bisschen zuhören. Kannst du mir eine große Schüssel mit Mehl und anderen Zutaten bringen? Ich rühre dir den Teig für das Fladenbrot. Hat sie nicht gemacht. Sie hat sich komplett ausgeklingt. Das Zweite, was auffällt, Martha musste jetzt offensichtlich alles alleine machen und die rennt da hin und her, du macht. Und es fällt auf, Jesus hat nicht versucht, sie zu bremsen. Er soll machen. Und die rudert und macht und Jesus hat sie nicht gebremst. Das Dritte, was auffällt, irgendwann steigt der Martha der Blutdruck dermaßen, dass sie es nicht mehr aushält und sie geht zu Jesus hin und überhäuft ihn mit Vorwürfen. Einmal mit Vorwürfen, was ihre Schwester angeht. Die macht nichts. Aber sie überhäuft auch Jesus mit Vorwürfen ihm gegenüber. Ist es dir egal, dass ich hier alles machen muss? Seist du nichts? Und er hofft natürlich, dass Jesus sie unterstützt und sagt, oh ja, Martha, du hast recht. Maria, ich sag's mal so, wenn Jesus Schweizer gewesen wäre, hätte er gesagt, Maria, ich habe volles Verständnis für das, was du da sagst und es ist eigentlich klar und so. Maria, wärst du so gut, würdest du deiner Schwester helfen? Martha wendet sich mit einem Haufen von Vorwürfen an Jesus in der Hoffnung, von ihm Unterstützung zu bekommen und wird herb enttäuscht. Aber ganz bös. Jesus gab ihr die Antwort, Martha, Martha, wann hat zum letzten Mal jemand im Gespräch mit dir zweimal deinen Namen kurz hintereinander gesagt? Wenn das jemand macht, dann ist jedem klar, jetzt kommt etwas Wichtiges. Und je nach Tonfall ist einem klar, jetzt kommt etwas Schwieriges. Martha, Martha. Es stimmt, du hast viel Sorge und Mühe, kümmerst dich um viele Dinge, aber wirklich nötig ist doch nur eine einzige Sache. Maria hat sich für etwas wirklich Gutes entschieden und das soll ihr nicht wieder fortgenommen werden. Das ist heavy. Ich denke, es wäre zu einfach zu sagen, man kann alle Menschen in zwei Schubladen einteilen. Die Martha-Typen und die Maria-Typen. Und damit meine ich nicht nur die Frauen. Die Martha-Typen eher die Initiativen, die Unternehmerischen, die Fleißigen, die sehen, was zu tun ist und die machen. Und Maria, die eher so dazu neigt, sich zwischendurch auch mal hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, hat etwas Meditatives. Das wäre zu einfach zu sagen, zwei Schubladen. Aber sagen wir mal, das sind wie zwei Pole. Martha und Maria. Und irgendwo dazwischen kann sich wahrscheinlich jeder von uns positionieren. Die einen von uns sind eher die Martha-Typen und die anderen vielleicht neigen eher zur Maria. Aber in unserer europäischen Kultur ist es so, dass die Martha-Anteile, die die Menschen in sich haben, die werden gezielt gefördert und unterstützt. Im Elternhaus, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. Da heißt es mehr oder weniger, schaff etwas. Und wenn wir ehrlich sind, der Wohlstand, den wir nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa haben, basiert maßgeblich darauf, dass wir, die meisten Menschen, fleißig sind und dass sie ihre Pflicht erfüllen, nicht nur im Beruf, auch zu Hause, in der Familie etc. Die Martha-Anteile werden in unserer Kultur sehr stark gefördert, die Maria-Anteile, die verkümmern eher. Ich denke, es ist uns auch klar, aus einer echten Martha wird auch über die Jahre hinweg und sogar wenn du Christ bist, aus einer echten Martha wird nicht wirklich eine Maria. Aber was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, das ist die Take-Home-Message, die sage ich jetzt schon. Auch Marthas brauchen Maria-Momente. Das wollte Jesus wohl der Martha hier sagen. Die Martha kommt in dieser Geschichte ziemlich schlecht weg. Das heißt aber nicht, dass Martha ein schlechter Mensch gewesen wäre oder Maria der bessere Mensch oder der höherwertigere Mensch. Martha hat einfach nicht verstanden, dass sie in diesem Moment, wo Jesus da ist, wo er physisch da ist, was sehr selten der Fall war, dass sie jetzt erstens kulturelle Erwartungen zurückstellen muss und auch ihre innere Dynamik zurückstellen muss und sagen, jetzt ist Jesus da. Jetzt gelten wie andere Spielregeln. Das hat Martha nicht verstanden. Und Maria hat das intuitiv wie wahrgenommen und gesagt, Arbeit ist mir jetzt gleich. Was soll das andere von mir erwarten? Ist mir gleich, Jesus ist da. Auch Martha brauchen Maria-Momente. Das war ein spezieller Moment, ein Kairos-Moment, der war da. Martha hat ihn insofern genutzt, dass sie Jesus zu sich nach Hause eingeladen hat. Maria hat ihn genutzt, indem sie zugehört hat. Und das ist der springende Punkt. Es ging nicht nur darum, so mit halbem Ohr mitzuhören, was Jesus so sagt, sondern es ging darum, dass sie sich hinsetzt und dass sie sich voll fokussiert, was sagt dieser Jesus. Denn das sind Worte aus einer anderen Welt, das sind Worte von Gott. Und Maria hat wie gespürt, wenn ich das aufnehmen will, wenn ich das tief in mich aufnehmen will, wenn das auf mich wirken soll und auch tief in meiner Person, in meiner Seele, in meinem Herzen etwas verändern soll, dann kann ich das nicht nebenher machen. Und das ist das Problem der Martha-Typen. Natürlich kann ich Bibel lesen und noch Kaffee dazu trinken und noch Musik dazu hören. Aber das wird nicht möglich sein, dass dann die Worte tiefer in dich eindringen. Das wird nicht möglich sein. Es gibt sogar Menschen in anderen Kulturkreisen, die sagen, hey, ihr Europäer, ihr krampft und ihr macht und ihr lauft da im Hamsterrad. Ihr bringt es zu Wohlstand, jawohl, das ist unbestritten. Ihr fahrt die tollen Autos und habt schöne Wohnungen und Häuser und könnt euch viel leisten. Aber die Kehrseite der Medaille, ihr seid ja spirituell behindert, weil die Maria-Anteile verkümmert sind. Auch Marthas brauchen Maria-Momente. Ich würde dazu gerne etwas ausführen und jeder darf sich so ein Blatt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob genug für alle da sind, sonst einfach für Ehepaare eins. Und wer will, kann sich auch mit dem Handy fotografieren. Wie kann man Maria-Momente gestalten? Das ist jetzt nicht eine technische Anleitung, das ist kein Kochrezept. Du musst alles genau von Punkt 1 bis Punkt 7 abarbeiten. Du darfst die Punkte nicht vertauschen. Und wenn du etwas nicht richtig machst, dann funktioniert es nicht. Es ist eher ein Weg. Den habe ich so zusammengestellt, aber dort fließt vieles ein, was ich gelesen habe und auch selber erlebt und erfahren habe. Maria-Momente erleben, vor Gott zur Ruhe kommen. Es ist ein Übungsweg und das signalisiert, das ist etwas, was man üben kann und je nachdem auch üben muss. Und dann wird es immer besser gehen. Wenn ein Tourist aus dem Ausland in die Berge, im Winter in die Berge fährt und sagt, ich möchte Skifahren lernen, dann geht er zu einem Skifahrer und er sagt, jetzt machst du das und das. Und wenn er dann zum dritten Mal auf dem Hintern gelandet ist, er würde die Ski abziehen, würde er sagen, das ist nichts für mich. Dann würde der Skilehrer wahrscheinlich sagen, ist das nicht ein bisschen zu früh, das jetzt schon zu entscheiden? Darfst einfach nicht aufgehen. Ein Übungsweg. Punkt 1. Ich reserviere mir eine Stunde Zeit. Ich will jetzt nicht wissen, was das bei euch auslöst. Ich reserviere mir eine Stunde Zeit für und sorge für äußere Ruhe. Für junge Familien sind das idealerweise Momente, wo die Kinder aus dem Haus sind. Das ist ein Moment, wo ich in ein Zimmer gehe und die Tür schließe und sage meinem Ehepartner, könntest du mit Staubsaugen, Löcher bohren und Rasenmähen eine Stunde warten? Sei so gut. Ich reserviere mir eine Stunde Zeit und dann ziehe ich die Uhr ab. Das gilt sowohl für die Uhren, die nur die Zeit anzeigen, das gilt aber auch für all die modernen Dinge, die Smartwatches, die noch hupen und brummen und was weiß ich. Ich ziehe die Uhr ab und ich vergesse die Zeit. Ich vergesse die Zeit, denn ich lasse mich von jetzt an nicht von der Zeit diktieren. Und dazu gehört auch, ich stelle mir keinen Wecker und keinen Timer, nüt. Sonst denke ich die ganze Zeit, wie lange noch? Wie lange noch? Die Zeit, ich reserviere mir eine Stunde und lasse das, was ich dann tue, nicht bestimmen von einer Uhr, von einem Messinstrument, sondern von der inneren Dynamik oder vom Geist Gottes. Ich sorge für äußere Ruhe. Das zweite, ich spreche ein kurzes Gebet, ich wende mich bewusst dem lebendigen, aber unsichtbaren Gott zu. Ich bitte um seine Gegenwart, um seine wirksame Gegenwart, um sein Reden und um seine Führung in dieser Zeit. Denn diese Zeit werde ich nicht gezielt bewusst steuern auf irgendetwas hin, sondern ich komme innerlich in einen Modus des Empfangens. Und darum bitte ich Gott darum, dass er mich beschenkt. Das Dritte, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich nehme an, das kennt ihr alle. Wenn ich für äußere Ruhe sorge und jetzt äußerlich nichts mehr passiert, dann nehme ich plötzlich die Stimmen und die Unruhe im eigenen Inneren viel stärker wahr. Äußerlich ist es vielleicht ruhig. Der Nachbar macht vielleicht noch Lärm und er hat das mit dem Rasenmäher noch nicht verstanden. Das ist einfach so in unserer Welt. Aber die innere Unruhe, was mache ich mit dem? Rebecca hat das am Anfang schon angedeutet, was mache ich jetzt mit dem? Ich versuche innerlich zur Ruhe zu kommen und zwar nicht dadurch, dass ich versuche, gegen das zu kämpfen, was da auftaucht. Und ich rege mich auch nicht darüber auf, warum kann ich mich jetzt nicht konzentrieren? Warum kommt jetzt schon wieder der Gedanke, das Gefühl? Sondern ich nehme, was kommt und überlasse es Jesus. Ich kämpfe nicht dagegen, ich lasse es nicht einfach los, ich überlasse es Jesus. Oder wenn man noch einen Schritt weiter gehen will, ich überlasse mich Jesus. Und so komme ich immer mehr innerlich zur Ruhe. Ehrlicherweise muss ich sagen, das innerlich zur Ruhe kommen ist unter manchen Umständen wirklich schwierig. Es ist eine Herausforderung, speziell in unserer Zeit. Wenn du gerade eine sehr intensive Zeit erlebst, wenn deine Seele sehr aufgewühlt ist, dann wird es sehr schwer sein, im Rahmen von einer Stunde oder was auch immer zur Ruhe zu kommen. Wenn du körperlich nicht nur müde, sondern übermüdet bist und dort im Sitzen die ganze Zeit gegen den Schlaf kämpfen musst, dann wird es auch ganz schwierig, von Gott etwas zu empfangen. Wenn du zu depressiven Verstimmungen neigst oder vielleicht gerade so dich in einem dunklen Tal befindest und du hast das jetzt dreimal probiert und merkst, ich habe dort kein Gegenüber, ich habe den Eindruck, ich bin allein, dann wäre es vielleicht gut, wenn du mit einer Person deines Vertrauens darüber sprichst und sagst, kannst du für mich beten? Für mich ist das im Moment gerade etwas schwierig. Noch etwas Viertes. Wenn du so vor Gott zur Ruhe kommen willst und von ihm etwas empfangen willst, dann ist es keine gute Idee, wenn du vorher eine Dose Bier oder ein Glas Wein getrunken hast. Alkohol und Sensibilität für Gottes Geist, das passt nicht gut zusammen. Ich habe jetzt keine Zeit, das weiter auszuführen. Ihr merkt, hier steht auch keine Zeit. Du nimmst dir 10 Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Du nimmst dir so viel Zeit, wie nötig ist. Und wenn du merkst, jetzt bin ich einigermaßen parat, dann nimmst du dir irgendeinen positiven geistlichen Inhalt und lässt den auf dich wirken. Lieber weniger Inhalt, mehr Tiefe als Breite. Das kann sein, du nimmst dir einen einzigen Bibelvers. Liest den in verschiedenen Übersetzungen, wenn du willst, und dann nimmst du die Übersetzung, die dich am meisten anspricht und lässt das auf dich wirken und liest das immer wieder und wieder und denkst darüber nach. Man darf die Wichtigkeit der Wiederholung nicht unterschätzen. Es gibt noch eine andere Maria, die Mutter Jesu, vor der heißt es, sie bewegte diese Gedanken in ihrem Herzen wieder und wieder und wieder. Das ist eine Variante. Die zweite Variante, ich lese irgendeine biblische Geschichte, am besten aus den Evangelien, und dann versetze ich mich in der Fantasie, in meiner Vorstellung, in die Geschichte hinein, als wäre ich dabei gewesen. Versuche mir da die Szenerie vorzustellen, vielleicht mit den Geräuschen und mit den Gerüchen und so weiter. Ich versetze mich in dieser Geschichte hinein und dann lasse ich meinen Vorstellungen und meinen Gefühlen wie freien Lauf. Ich versuche, meine Gedanken nicht zielstrebig in eine Richtung zu steuern, sondern es ist eher wie ein Tagtraum. Ich lasse meine Vorstellungen und Empfindungen einfach gehen. Ich lasse sie los. Oder wenn du mehr ein visueller Mensch bist, du nimmst dir irgendein Bild, ein Foto, eine künstlerische Darstellung, vielleicht auch eine Skulptur, vielleicht in Verbindung mit einem Bibelvers oder irgendeinem geistlichen Satz und lässt das auf dich wirken, eine geraume Zeit. Lieber mehr als 5 Minuten. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, jetzt ist es gut, dann kannst du dich hinsetzen und ein paar Gedanken aufschreiben. Dann kommt dann unser Verstand wieder zum Zug. Vielleicht führst du ein geistiges Tagebuch und du hältst die Gedanken fest, was dir in dieser Zeit gekommen ist, was du nicht wieder vergessen willst. Und dann kannst du diese Gedanken, die du dort festgehalten hast, auch in ein Gespräch, in ein Gebet mit Jesus hineinnehmen. Jesus, ich habe jetzt das gemerkt. Und wenn ich das so lese, was da steht, wenn ich da die Geschichte von Maria und Martha lese, dann taucht bei mir die Angst auf, dass ich den Maria-Anteil in meiner Person in den vergangenen Jahren viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und ich fürchte, ich habe so viel verpasst. Zum Beispiel, ich komme in ein persönliches Gespräch mit Jesus, ich komme vor ihm zur Ruhe, die Worte werden weniger und ich ruhe vor ihm. Wie es in einem Lied von Gerhard Terstegen heißt, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Und dann kannst du diese Zeit abschließen mit einem kurzen Gebet oder du kannst eine Zeit des Lobes, des Dankes anhängen oder der Fürbitte. Und dann widmest du dich wieder deinen Aufgaben und den Menschen um dich herum. Wenn du das 2 oder 3 Mal in der Woche machst, das wird nicht spurlos an dir vorbeigehen. Das wird eine Wirkung haben in tieferen Schichten deiner Seele und deines Herzens. Und dieses zur Ruhe kommen, äußerlich und innerlich, hat Jesus selbst praktiziert. Jesus war einer, der war sehr viel beschäftigt und er war eigentlich von morgens früh bis abends spät von Menschen umgeben. Seine Jünger und dann waren auch andere Leute, die etwas von ihm wollten, die geheilt werden wollten oder seine Worte hören wollten. Dann gab es die Gegner, die ihn auf die Probe gestellt haben, die ihm eine Fangfrage gestellt haben. Und dann immer wieder den Menschen in der Liebe Gottes zu begegnen und immer wieder den Menschen angemessen und gut in der Liebe von Gott zu begegnen, das ist nicht leicht. Und da hat sogar Jesus, als er Mensch war, gewusst, ich brauche diese Zeit der Ruhe. Und es heißt mehrfach morgens, bevor die Sonne aufging, als die anderen noch am Schlafen waren, ist er aufgestanden, hinausgegangen, ein paar hundert Meter, da wo kein anderer Mensch war. Und er hat die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gepflegt. Hätte er das nicht gemacht, wäre es nicht möglich gewesen, seinen Auftrag zu erfüllen. Keine Chance. Und es wäre nicht möglich gewesen, ans Kreuz zu gehen und den Weg der Liebe Gottes nicht zu verlassen. Statt dass er denen, die ihn verurteilt und ans Kreuz genagelt haben, statt dass er denen zugerufen hat, ihr werdet schon noch sehen, ihr kommt ja schon noch dran. Ihr bekommt eure Strafe. Wartet nur mal. Hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ging nur, weil er so tief in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater verwurzelt war. Und das führen wir uns auch im Abendmahl wieder vor Augen. Auch eine Martha braucht Maria-Momente. Ich habe gesagt, Jesus hat scheinbar nicht versucht, die Martha zu bremsen. Und ich habe den Eindruck, er lässt die Marthas auch heute noch machen. Er lässt sie machen und rennen und krampfen. Manchmal, wenn es jemand übertreibt, dann zieht der Körper oder die Seele oder was auch immer die Notbremse, etwas, was Gott zulässt, vielleicht sogar auslöst in Form von einer Krankheit, einem Unfall, einem Burnout. Und dann ist das klare Signal, du machst jetzt Pause. Aber darauf müssen wir nicht warten. Gott lässt normalerweise die Marthas machen und rennen und krampfen. Aber er lädt ein. Er lädt ein. Er manipuliert niemand, er zwingt niemand, er lädt ein. Er lädt ein und freut sich, wenn wir darauf reagieren. Gott lädt ein, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen und dass wir uns öffnen, ihm gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Das eine lässt sich nicht vom anderen trennen. Ich öffne mich vor Gott in meiner ganzen Bedürftigkeit, in meiner Schwachheit, in meiner Fehlerhaftigkeit, mit meiner Schuld. Ich öffne mich vor Gott mit all den schwierigen Themen meines Lebens, wo ich versagt habe oder wo andere an mir schuldig geworden sind. Dinge, die ich nicht verstehe. Warum haben sich unsere Kinder nicht so entwickelt, wie wir das wollten? Ich öffne mich vor Gott und auch mir selber. Wenn du keinen Zugang zu tieferen Schichten deiner Seele hast, dann hat Gott es auch nicht. Denn Gott ist kein Einbrecher. Langjährige Christen unter euch kennen den Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Der Vers wird oft in evangelistischen Kontexten gebraucht. Der Clou ist, dieser Vers steht in einem Brief an eine christliche Gemeinde und signalisiert, ihr nennt euch eine christliche Gemeinde, aber ich bin eigentlich draußen. Ich klopfe an. Ich meine jetzt nicht, dass Jesus bei euch draußen ist. Die Pointe von dem, was ich sagen will, Gott ist kein Einbrecher. Er bricht die Tür nicht auf, er klopft an. Und wenn du nicht öffnest, dann bleibt er draußen. Gott ist kein Einbrecher, er kommt nur dort hinein, wo die Menschen sich ihm öffnen, wo sie ihm ihr Herz, ihre Seele öffnen. Es geht darum, dass wir in tieferen Schichten unserer Seele und unseres Herzens verändert werden. Ein langjähriger Christ hat mal in einem Gespräch mit mir einen Satz fallen lassen: Ja, das mit der Liebe Gottes, das ist noch nicht vom Kopf ins Herz hinuntergerutscht. Ein langjähriger Christ, das ist gelinde gesagt sehr tragisch. Es war eine Person, die im Beruf Karriere gemacht hat, sich in der Gemeinde sehr stark eingesetzt hat, ein Martha-Typ. Aber das war wie die Kehrseite der Medaille. Das mit der Liebe Gottes ist noch nicht vom Kopf ins Herz hineingerutscht. Im Kopf war ihm alles klar, aber im Herz war eine andere Dynamik am Werk. Das ist sehr tragisch. Und wenn ich sage, auch Marthas brauchen Maria-Momente, dann geht es genau um das, dass wir in tieferen Schichten unserer Seele, des Herzens, etwas von Gott empfangen können. Tiefere Einsichten, die nicht unbedingt in ein dogmatisches Lehrbuch gehören, aber die große Bedeutung haben für mich und für mein Leben. Tiefere Einsichten und Erkenntnisse. Dass ich Heilung erfahre in tieferen Schichten meiner Seele und meines Herzens. Heilung von Gott. Dass ich Veränderung erfahre, dass Gott mich, vielleicht auch ohne, dass ich das groß merke, verändert in tieferen Ebenen meiner Person. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir Menschen sind je nachdem in Gefahr, dass wir sagen, so Gott, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit, aber jetzt muss da etwas passieren. Jetzt erwarte ich irgendein emotionales Highlight, irgendeine riesige neue Erkenntnis, dass mir irgendein Kronleuchter aufgeht. Fixier dich nicht auf solche Erlebnisse, Erfahrungen und auf solche Highlights. Richte dich aus auf den lebendigen Gott und nimm in Empfang, was er für dich bereit hat. Das kann man nicht immer gerade so fix benennen. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist. Wir leben in spannenden Zeiten, spannender als auch schon. Politisch, wirtschaftlich, militärisch. Wir leben in unruhigen Zeiten. Das spüren auch die Leute, die kaum noch Nachrichten sehen und keine Zeitung lesen, weil sie sich sagen, das vertrage ich nicht. Wir leben in unruhigen Zeiten. Und für uns Christen ist es zu wenig, auch in dieser Unruhe, die nicht nur in den Einzelnen drinsteckt, sondern auch zunehmend in der Gesellschaft, dass wir nicht nur die Wahrheit von Gott sagen, das ist wichtig, aber ich sage mal pointiert, das alleine ist zu wenig. Es ist auch zu wenig, dass wir den Leuten sagen, das musst du tun und das darfst du nicht tun, die Gebote von Gott. Du darfst dich nicht scheiden lassen oder etwas. Das ist, Das hat Gott gesagt und das ist richtig, aber das ist alles zu wenig. Die Menschen heute speziell, die nicht mehr in einer Kirche aufgewachsen sind, die nicht mehr kaum noch wissen, was Weihnachten bedeutet, die wollen spüren, ob Gott an dir am Werk ist. Ob Gott in den verschiedenen Ebenen deiner Persönlichkeit, in tieferen Schichten deiner Seele am Werk ist. Es gibt so viel spirituell offene und interessierte Menschen, die nicht in eine Kirche gehen und die Bibel vielleicht noch nie in der Hand hat, aber sie werden spüren, ob Gott mit dir an dir am Werk ist. Sie werden etwas spüren von der Liebe Gottes, die in dir wirksam ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Auftrag für uns heute. Und das werden wir als Christen nur erleben können, wenn wir Maria-Momente einbauen. Wenn es nur Kopfwissen ist, ist es zu wenig. Gott hat mehr für dich bereit. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder das für sich noch mal kurz bewegen kann. Was will ich festhalten? Was will ich mitnehmen? Vielleicht legt Gott den Finger auf irgendeinen Punkt. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stille. Allmächtiger, dreieiniger Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde. Du wendest dich uns kleinen Menschen zu. Du hast deinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit wir erkennen können, wer du bist. Du hast deinen Geist in unsere Herzen gesandt, damit er zu uns spricht, damit er uns führt, damit er an uns wirkt. Und du siehst in jeden Einzelnen von uns hinein und du weißt, welche Gedanken, Gefühle und Kräfte, auch Verletzungen, Versagen, unser Leben prägen und unseren Alltag steuern. Ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir vor dir immer wieder zur Ruhe kommen können und dich wirken lassen. Gib uns neu die Gnade, dass wir deine Stimme hören können, dass wir dein Wirken erfahren können. Heilung, Vergebung, Veränderung. Bewahre uns davor, dass wir durch die verschiedenen Anforderungen im täglichen Leben, dass wir dich nur oberflächlich wahrnehmen. Erbarme dich über uns. Amen.